Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Audio Now.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Hallo und schön, dass ihr Schneller Schlau hört, den kurzen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draaf und ich spreche heute mit Manuel Opitz. Wir sind beide Redakteure bei PM. Manuel, du beschäftigst dich ja meistens mit historischen Themen. Diesmal aber geht's um eine Frage, die gar nicht so weit in die Vergangenheit reicht. Was verraten Vornamen über unseren Zeitgeist? Also ich als dreifacher Vater würde zumindest mal sagen, Vornamen verraten doch einiges über die Eltern der Kinder, oder?
Ja klar, Stefan, das stimmt natürlich. Letztlich haben wir unsere Vornamen ja unseren Eltern zu verdanken und wir müssen ja mit ihnen leben, ob wir nun mal wollen oder nicht. Aber letztlich sind unsere Eltern ja auch nur Kinder ihrer Zeit und durch das geprägt, was um sie herum so passiert ist. Und Namensforschende können ganz klar aufzeigen, dass die Namensgebung nicht einfach nur irgendwie so ein Modegefühl ist, sondern Vornamen zeigen einen tiefgreifenden kulturellen Wandel an und spiegeln auch gesellschaftliche Umbrüche wider.
Kultureller Wandel, gesellschaftliche Umbrüche. Manu, red mal nicht so um heißen Brei rum. Was meinst du genau?
Jetzt drängel mal hier nicht so, Stefan. Also nehmen wir zum Beispiel die Kirche. 1894 hatten 2 von 3 vergebenen Vornamen einen christlichen Bezug. Die häufigsten Jungnamen lauteten zum Beispiel Johann, Matthias, Peter, Josef, Nikolaus. Solche Namen von Aposteln und Heiligen haben Eltern oft als Schutzpatron für ihr Kind gewählt und als eine Art Vermittler zu Gott. 100 Jahre später, also 1994, da sah die Sache ganz anders aus. Da hatten dann weniger als 1/3 der Vornamen einen christlichen Bezug, also deutlich weniger. Anhand der Namensgebung lässt sich also auch der dramatische Bedeutungsverlust der Kirche im 20. Jahrhundert ablesen.
Ja, aber Moment mal, Manu. Marie und Maria sind doch heute noch beliebte Namen, ne?
Das stimmt schon. Aber Namensforschende glauben, dass es den Eltern dabei eben weniger um die christliche Bedeutung geht, sondern einfach um den Klang. Hauptsache, der Name hört sich eben schön an. Ein gutes Beispiel dafür ist der jüdisch-hebräische Name Noah. Das ist aktuell immerhin der zweitbeliebteste Name in Deutschland. Also der junge Name in Deutschland. Und wie viele Eltern haben bei der Namensgebung wohl an die biblische Geschichte von Noah und seiner Arche gedacht? Stattdessen, das hat der Namensexperte Knut Bielefeld herausgefunden, das ist jetzt auch kein Witz, war es ausgerechnet Boris Becker, der diesen Namen in Deutschland bekannt gemacht hat. Der hat nämlich 1994 seinen Sohn so benannt. Und danach hat sich dann diese Verbreitung des Namens in Deutschland quasi verselbstständigt. Das heißt, Namen wie Maria, David oder eben Noah, die haben ihren religiösen Bezug zumindest oftmals verloren.
Okay, ich habe gelernt, Boris Becker hat die christlichen Namen verdrängt. Was kam denn dann stattdessen? Deutsche Namen?
Ja, genau, absolut. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren dann altdeutsche Namen. Bei den Mädchen waren das Edeltraut, Ulrike und Sieglinde. Und bei den Jungen Kurt, Ernst und Friedrich besonders beliebt. Und dieser Trend, der hat in den Jahrzehnten nach der deutschen Reichsgründung 1871 eingesetzt, hängt also ja mit der deutschen Nationenbildung zusammen und auch mit dem zunehmenden Nationalismus, gerade so rund um den Ersten Weltkrieg. Ab 1934, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, da stieg der Anteil altdeutscher Namen nochmals wirklich sprunghaft an. Und das zeigt, der Nationalsozialismus und seine Konstruktion eines, naja, sagen wir mal, eines bestimmten Deutschseins und einer deutschen Kultur, das schlug eben bis auf die Namensgebung durch. Und das ist ja so eigentlich echt der privateste Bereich der Familie.
Ja, das ist spannend. Ich nehme mal an, das hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg in den Zeiten des Wiederaufbaus wieder geändert, oder?
Absolut, total. Jetzt haben ein Großteil der Eltern zum ersten Mal sich geöffnet für Namen aus fremden Kulturkreisen. Und diese Entwicklung wurde vor allem vom Fernseher und vom Schallplattenspieler nochmal ordentlich befeuert. Denn schon 1974, da verfügte fast jeder Haushalt in der Bundesrepublik über ein TV-Gerät. Und ja, Spielfilme, Serien und die Popmusik, die brachten neue Vornamen in die deutschen Wohnzimmer. Eben vor allem natürlich aus den USA. Und da reicht die Liste eigentlich von Mandy aus der Serie Dallas und Jacqueline, das war der Name der Ehefrau von John F. Kennedy, über Steve, angelehnt an den Schauspieler Steve McQueen, eben bis hin zu natürlich Kevin aus dem Kinofilm Kevin allein zu Hause. Das lief dann meistens nicht so ab, dass eine Serie oder ein Film rauskam und plötzlich alle Eltern ihr Kind dann nach einem Charakter benannt haben, sondern dass dieser Name dadurch erstmal in der Bundesrepublik bekannt wurde und dann Jahr für Jahr immer so ein bisschen populärer. Das war also eher so ein langsamer, ein schleichender Prozess. Jedenfalls zeigen diese Vornamen ganz klar die Orientierung in der Bevölkerung Richtung Westen, also Richtung Amerika und Großbritannien.
Aber sag mal, in der ehemaligen DDR wurde ja jetzt Dallas nicht ausgestrahlt. Und also John F. Kennedy war da bestimmt auch ein Held, aber die müssen doch andere Einflüsse gehabt haben, oder?
Ja, und das ist nun echt interessant. Denn in der DDR, da verbreiteten sich keineswegs Namen aus den sozialistischen Bruderländern des Ostblocks. Also denken wir an Namen wie Ivan, Wladimir, Nadia oder von mir aus auch Tanja. Sondern da verbreiteten sich ebenfalls Namen aus Amerika, nämlich Mandy und David. Also englisch ausgesprochen, nicht der David aus dem Alten Testament. Namensforschende vermuten, dass sich hier die Sehnsucht nach einer Lebenswelt jenseits der DDR zeigt. Also auch ganz klar Richtung Westen. Jetzt kann man natürlich fragen, woher wussten die Leute in der DDR überhaupt was über amerikanische Serien? Naja, das lag halt daran, dass mehr als zwei Drittel der DDR-Bevölkerung Westfernsehen empfangen konnten. So, und spannend ist auch, dass manche dieser amerikanischen Namen eine richtige Kettenreaktion auslösten und dann andere Namen populär machten, die so ähnlich klingen. Kommen wir nochmal auf Mandy zurück. Auf diesen Namen folgten nämlich Peggy, Cindy, Jenny, Emily und Nancy. Jenny wiederum verwandelte sich in Jessica und Jennifer. Und das Ganze, das wirkt sogar bis heute nach. Denn Eltern in den neuen Bundesländern vergeben weiterhin häufiger amerikanische Namen als Eltern in den alten Bundesländern. Das zeigen Namensstatistiken. Derzeit liegen Lennox und Lenny da ganz gut im Kurs.
Ja, das ist wirklich, das ist total spannend, Manuel. Und wie sieht denn das jetzt aktuell heute aus? Also ich habe so das Gefühl, der Trend geht jetzt wieder zurück zu diesen altdeutschen Namen.
Genau, Stefan, hast du recht. Also Friedrich, Theodor oder auch Emma und Charlotte, das sind ganz gute Beispiele für diese Entwicklung. Das liegt ganz einfach daran, dass das Reservoir an Vornamen zwar jedes Jahr ein bisschen wächst, aber das allzu exotische Neuzugänge, das sind derzeit zum Beispiel Namen wie Delfine, Biljana oder Hotte, die schaffen selten den Durchbruch. Und dann landen die Eltern bei alten, lange vergessenen Namen. Aber, und das ist jetzt eigentlich das Entscheidende, Erst wenn diese Namen ihre frühere Bedeutung verloren haben, also wenn man bei Friedrich nicht mehr sofort an Friedrich den Großen denkt. Und deshalb gilt dieser Trend zu deutschen Namen auch nicht etwa als Aufleben eines neuen Nationalismus, sondern eher, naja, sagen wir mal als Retro-Schick.
Okay, apropos Schick, kannst du uns noch was zu den derzeit beliebtesten Vornamen sagen?
Klar, es gibt da eine Rangliste mit den häufigsten Vornamen in Deutschland, die vom Namensexperten Knut Bielefeld jedes Jahr erstellt wird. 2021 war bei den Mädchennamen Emilia da auf Platz 1. Tja, und dieser Name, der wurde 1998 wohl bei uns richtig bekannt. Da hatte nämlich eine schwedische Sängerin namens Emilia Rydberg einen ziemlich großen Hit in Deutschland. Stichwort Big Big World. Ich singe das jetzt aber nicht, Stefan.
Nee, bitte nicht.
Ja, keine Sorge. Danach passierte mit diesem Namen erstmal nicht so viel. Aber als ähnlich klingende Namen Jahre später angesagt waren, zum Beispiel Emma und Emily, da wurde dann auch Emilia beliebter. Ja, und der häufigste Jungvorname war 2021 Matteo. Da gibt es irgendwie keine einfache Erklärung. Für Knut Bielefeld vermutet, dass da mehrere Dinge irgendwie zusammenkamen. Zum einen ist der Buchstabe M derzeit wohl super beliebt. Außerdem ist Matteo noch kurz und vokalreich. Und er ähnelt auch noch bekannteren Namen wie Matthias oder Mattis.
Ja, das ist also deckt sich mit meiner Erfahrung. Also wir haben uns auch Vornamen gesucht, die man gut brüllen kann. Und Matteo kann man super brüllen. Also das funktioniert sehr gut.
Irgendwie, das ist auch meine Strategie.
Ja, also immer zweisilbig kann ich nur empfehlen. Oder so kurz dreisilbig wie Matteo. Vielen Dank, Manuel. Also wirklich, wer hätte gedacht, dass so viel Stoff hinter Vornamen steckt? Ich finde ja, als nächstes sollten wir mal eine Folge über Nachnamen machen. Was meinst du?
Auf jeden Fall. Da können wir auch gleich mal unsere eigenen Nachnamen auf den Grund gehen.
So machen wir das. Euch, liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Audio Now.